Ich möchte heute mit euch ein Thema teilen, was mich jetzt auch seit einiger Zeit beschäftigt. Wir befinden uns ja im Epheserbrief, berufen zur Arbeit. Und jetzt da sagen vielleicht einige, oh nein, jetzt komm bitte bloß nicht mit Arbeit am Sonntag. Eigentlich habe ich doch heute frei, ja? Wir können ja bestimmte Texte in der Bibel nicht ausklammern, ja? Ich meine, wir dürfen nichts ausklammern. Und auch dazu hat Gott einiges zu sagen. Und da möchte ich uns heute mit hineinnehmen. Und anfangen möchte ich mit einem Vers, der vielleicht in dem Sinne jetzt so konkret noch nichts damit zu tun hat. Aber in Markus 16, Vers 15 heißt es, dann sagte er zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündigt die gute Nachricht allen Menschen. Und das haben wir gerade jetzt ein Stück weit auch gesehen und erlebt. Hier ist jemand, der geht in die weite Welt, nach Jordanien, und verkündigt den Menschen die gute Nachricht. Und ich glaube, wenn wir diesen Text so lesen oder hören und uns damit beschäftigen, dann denken wir häufig gleich an irgendwelche Missionare, die in die weite Welt gehen und die ausgesandt werden, um Menschen das Evangelium zu bringen. Oder wir denken an unser Land, an Deutschland, ja, wir müssen irgendwie aus dem Süden, man muss in den Norden, damit man da ein Segen ist, aus dem Norden, die gehen in den Süden, Westen, Osten, Osten, Westen und so weiter, an andere Orte, wir müssen unsere Region erreichen, unsere Nachbarn und, und. Also wir haben gleich oft natürlich eine Verbindung zu, wir müssen jetzt irgendwo hingehen, ein bisschen weiter weg, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und ich möchte, so ist schon angeklungen, Die Bedeutung von Mission, von auch Weltmission, kann nicht genug betont werden. Es ist so wichtig, dass wir, dass jeder einzelne Christ auch in diesem Kontext lebt, dass es hier um einen Auftrag geht, dass Jesus gesagt hat, geht hinaus in alle Welt. Das heißt, Gemeinde ist ursprünglich so gedacht, dass Mission, der Missionsbefehl tief verankert ist. Und dass jeder Einzelne, der sich wie als Nachfolger Jesus nennt, der sagt, ich glaube an Jesus, ich folge ihm, kann nicht an diesem Missionsbefehl vorbeigehen. Das heißt, deswegen begeistert mich das so, das Thema Mission. Ich glaube, dass Mission die Uridee von Gemeinde war. Ich glaube nicht, dass die Uridee von Gemeinde war, wir haben ein nettes Haus, wir kommen einmal die Woche zum Gottesdienst, hören eine nette Predigt, heben unsere Hände, singen Lieder und gehen dann wieder nach Hause und leben unser Leben irgendwie. Ich glaube, die Uridee von Gemeinde war, dass die Gemeinde, jeder Einzelne unterwegs war, um was? Jünger zu machen. Und jetzt möchte ich dir eine Frage stellen, die beschäftigt mich persönlich ganz stark und ich möchte es dir mitgeben. Vielleicht magst du darüber nachdenken die nächste Zeit. Wann hast du das letzte Mal jemanden gejüngert? Und ich meine jetzt nicht mal eben einmal ein nettes Gespräch, wo du über den Glauben sprichst, sondern eine Person, die ein Stück weit, die du an die Hand nimmst, mit der du regelmäßig irgendwie Kontakt hast, für die Person du betest, mal fragst, wie es geht und wo du unterstützen kannst, wo du helfen kannst. Wann war das letzte Mal, dass eine Person, wo du jemanden unter die Fittiche genommen hast und sagst, hey, ich helfe dir, ich trage dich jetzt ein Stück weit mit und, denn ich glaube, das ist Gemeinde. Jetzt beschäftigen wir uns jetzt mit dem Thema Arbeit und ich denke, wenn wir gerade diesen Text lesen, auch diesen Missionsbefehl, bringen das wahrscheinlich die wenigsten, ich sag mal, in der Intensität mit dem Arbeitsplatz in Verbindung. Und wie ich schon sagte, vielleicht willst du heute von deiner Arbeit gar nichts hören, sorry. Also ein bisschen müssen wir darüber reden. Und ich denke, die meisten von uns leben nicht wie Missionare, so wie eine Sonja, die irgendwie, übrigens Sonja kommt Oktober zu uns, erstmal für ein Wochenende und dann für eine längere Zeit. Sonja, für die, die es nicht kennen, das ist die Tante von Sarah, von meiner Frau, und die ist ja eine Missionarin durch und durch, die bereist die ganze Welt. Sie hat jetzt neulich gesagt, sie hat jetzt 70 Länder, also die 70 hat sie jetzt voll gemacht in ihrem Leben bereist. Und ich meine, so eine Person wie sie kann 16 Sprachen fließend und ist überall. Also da stehst du da und denkst, hey, wie funktioniert sowas, ja? Und mir ist klar, nicht jeder ist so ein Missionar. Ich bin's nicht. Und die meisten von uns stehen morgens auf, manche früher, manche später, manche haben Gleitzeit, aber irgendwann kommt es, der Punkt, ja, und der Wecker klingelt und du musst raus und du musst dann wohnen zur Arbeit. Ja, oder wie wir uns hier so ins, das ist so, ich muss, werde es nie vergessen, als ich so ein paar Monate wir hier im Süddeutschen, im Schwabenland waren, ja, und ich so einige Predigten gehalten habe, kam jemand auf mich zu und sagt, Jürgen, Predigten, okay, uns alles nett und so weiter, aber man versteht dich manchmal gar nicht. Und ich so, hä? Wie, man versteht mich nicht? Ja, du sprichst immer von Arbeit. Ja, wovon soll ich denn sonst sprechen? Ja, man sagt mir nicht Arbeit, sondern wir fahren ins Geschäft. Ja, so, und dann, okay, alles klar. Und dann, aber ich spreche trotzdem immer wieder von Arbeit, ab und zu von Geschäft. Ja, also das Schwäbische kommt langsam durch. Also die Interkulturation, oder wie nennt man das? Integration schreitet voran hier. Wir gehen zur Arbeit oder ins Geschäft, ja, Geschäft meine ich, und dann einmal im Jahr macht man vielleicht einen Urlaub, kommt nach Hause und das war's schon mit also ich sag mal, wenn ein Auslandsaufenthalt, dann im Urlaub, ja. Also das ist so der einzige Auslandseinsatz, und manche sagen sich, okay, und da gehe ich jetzt missionieren und dann erfülle ich irgendwo den Missionsbefehl, gehe hinaus in die Welt am Strand mit einem Longdrink oder mit einem Eis. Und spricht da Leute an. Können wir machen, ohne Frage. Es heißt, Arbeit ist das halbe Leben, sagt der Volksmund. Das habe ich jetzt mal aus dem Internet. Stimmt, sagt das Statistische Bundesamt. Abzüglich von Grundbedürfnissen wie Essen und Schlafen verwenden die Deutschen rund die Hälfte ihrer Zeit auf Arbeit und Freizeitaktivitäten, wie eine Studie des Statistischen Bundesamts zeigt. Demnach ist die Arbeitsbelastung im vergangenen Jahrzehnt gestiegen, insbesondere für Familien. Und eine andere Studie, also die das auch bestätigt, wenn man jetzt die ganze Zeit zusammenrechnet, die wir auf der Arbeit verbringen, dann sind es insgesamt von unserer Lebenszeit, die wir haben, 8 Jahre, die wir arbeiten. Jetzt sagen einige, das kommt gar nicht hin. Ich arbeite gefühlt 40 Jahre, ja, weil meine Firma mich regelrecht ausnimmt. Ja, das ist jetzt so der Schnitt. Und andere sagen, bei mir kommt vielleicht ein halbes Jahr zusammen oder so. Keine Ahnung. Also das ist jetzt der Schnitt, ja. 8 Jahre ungefähr circa verbringen wir unsere Lebenszeit an unserem Arbeitsplatz. Hey, und wenn es so viel Zeit ist, dann dürfen wir uns mal darüber Gedanken machen, wie verbringen wir denn diese 8 Jahre? Also wenn ich 8 Jahre an einem Stück irgendwo bin, dann möchte ich, dass nach 8 Jahren irgendwas passiert, oder? Also dass sich irgendwas verändert, was auch immer. Rick Warren, vielleicht kennen ihn die ein oder anderen, hat ja das Buch Leben mit Vision geschrieben, und er hat Folgendes geschrieben in seinem Buch. Der Missionsauftrag ist Ihr Auftrag. Sie müssen sich entscheiden. Sie können entweder ein Weltklasse-Christ sein oder ein weltlicher Christ. Weltliche Christen suchen bei Gott in erster Linie die Erfüllung ihrer persönlichen Bedürfnisse. Sie lieben es, christliche Konzerte und bereichernde Seminare zu besuchen. Doch sie werden sie niemals auf Missionskonferenzen antreffen, da sie nicht daran interessiert sind. Ihre Gebete konzentrieren sich auf ihre eigenen Bedürfnisse, ihren eigenen Segen und ihr Glück. Das ist ein Ich-zuerst-Glaube. Wie kann Gott mein Leben angenehmer machen? Das ist die Frage, die dahinter steckt. Sie wollen Gott für ihre Ziele missbrauchen, statt sich von ihm für seine Ziele gebrauchen zu lassen. Weltklasse-Christen dagegen wissen, dass sie gerettet wurden, um zu dienen und um einen Auftrag zu erfüllen. Sie bemühen sich um eine persönliche Aufgabe und freuen sich über das Privileg, von Gott gebraucht zu werden. Weltklasse-Christen sind die einzigen Menschen auf dieser Erde, die wirklich leben. Ihre Freude ist ansteckend, weil sie wissen, dass sie etwas bewirken. Sie wachen jeden Morgen auf und erwarten von Gott, dass er auf immer neue Art durch sie wirkt. Und nun kommen wir zu unserem Bibeltext. Und dort steht Folgendes. Einmal mal weiterklicken, bitte. Ihr Sklaven. Hoppla. Sklaven. Gehorcht euren irdischen Herren. Dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen. Als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird. Ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Und ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen. Versucht nicht, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr ist, als auch euer Herr. Er ist im Himmel und er ist ein unbestechlicher Richter. Oh, ich merke gerade, ich predige mit zwei Mikros. Ich will nicht doppelt verstärkt werden hier, damit man mich besser hört. Genau. Wir haben hier einen gar nicht so einfachen Text, weil hier wird von Sklaven die Rede. Und wenn wir ehrlich sind, manchmal fühlen wir uns wie Sklaven in unserem Job, oder? Also irgendwie. Ist manchmal nicht einfach. Ich möchte so ein paar kulturelle Aspekte, kulturelle Hintergründe auch euch weitergeben zum Thema Sklaven, Sklaverei. Es ist so, dass wenn wir das Wort Sklave hören oder Sklaverei, dann übertragen wir dieses Wort oft gleich auf uns, unsere Prägung, also wie wir geprägt sind, auf unser Mindsetting. Und unser Mindsetting, unsere Gedanken haben ganz stark Filme und Geschichte geprägt. Also Geschichte in der Schule, man nimmt das durch, Sklavenhandel, Sklaverei, Unterdrücken von Menschen und so weiter. Und auch Filme prägen unsere Sichtweise auch in diesem Thema. Und wir sagen vielleicht sehr schnell, okay, das war mal Sklaverei, das ist irgendwo auf dieser Welt sicherlich irgendwo mal ein Thema, aber uns betrifft es eigentlich gar nicht mehr so sehr. Weil wir sind ja irgendwie kultiviert und irgendwie, wo finden wir bei uns denn Sklaverei? Und jetzt schaut mal, es gibt eine Studie, die nennt sich Global Slavery, oder es ist so ein Index, Global Slavery Index, also der globale Sklavenindex, Sklavereiindex. Und das Ergebnis besagt, dass 45,8 Millionen Menschen in 167 Ländern in der sogenannten modernen Form der Sklaverei leben. 45,8 Millionen Menschen. Und sie sagt, die Walk Free Foundation definiert als moderne Sklaverei alle Situationen, in denen Menschen die Kontrolle darüber erzogen wird, dass mit ihrem Körper passiert oder welche Art der Arbeit sie ausüben. Aus ihrer misslichen Lage können sich die Betroffenen nicht befreien. Sie sind in einem Abhängigkeitsverhältnis gefangen, schuften umsonst oder für einen Hungerlohn und werden klein gehalten. Kindersoldaten, Zwangsprostitution, Kinderarbeit, wirtschaftliche Ausbeutung, beispielsweise auf Feldern, Minen in Fabriken oder als Haushaltshilfen, Leibeigenschaft, politische Gefangenschaft, Menschenhandel. Und dann schreiben die moderne Form von Sklaverei hat viele hässliche Gesichter. Und nun kommen wir zu Deutschland. Das wird der globale, weltweite Index. Laut der Erhebung leben hierzulande rund 14.500 moderne Sklaven.
Darunter fallen Menschen, die Zwangsarbeit leisten oder sich prostituieren müssen. Die Grenze zur Sklaverei verläuft oft fließend und kann nicht immer klar definiert werden, weshalb die Zahlen der Studie von manchen Experten in Zweifel gezogen werden. Also das heißt, die Spezialisten sind sich da nicht sicher. Stimmt die Zahl überhaupt? Wahrscheinlich liegt sie da ein bisschen höher. Das ist unsere Kultur und auch wie diese moderne Sklaverei und dass das Thema gar nicht so weit weg ist, dass auch in unserem Land, vielleicht in der Nähe von uns, Menschen in Form von Sklaverei leben. Schon mal darüber nachgedacht? Die Geschichte lehrt uns, dass Sklaverei immer Folgendes bedeutete. Also jetzt die geschichtliche Perspektive. Sie war in der Regel rassistisch motiviert. Es ging meistens darum, dass häufig Schwarze oder andere Rassen unterdrückt wurden. Gott hat aber jeden Menschen in seinem Bild geschaffen und ohne Ansehen der Person, oder? Bei Gott ist jeder Mensch gleich. Niemand hat das Recht, sich über jemand anderen zu stellen und zu erheben. Das Zweite, Sklaverei war oft ein lebenslanger Status und die Menschen waren eine Art Besitz. Du gehörtest mir und ich konnte mit dir machen, was ich wollte. Wenn ich einen schlechten Tag hatte, dann hattest auch du einen schlechten Tag. Wenn ich einen guten Tag hatte, dann hattest auch du wahrscheinlich einen bisschen besseren Tag. Die biblische Sichtweise darauf ist aber, der Mensch im Bilde Gottes geschaffen, steht nicht im Besitz eines Menschen, sondern im Besitz Gottes. Und das Dritte, Kinder, die in einer Familie geboren wurden, wo die Eltern Sklaven waren, waren auch automatisch Sklaven. Und das ist auch eine unbiblische Sichtweise. Der biblische Background ist, der Mensch ist durch Gott erschaffen. Der Mensch gehört Gott. Der Mensch hat Würde und Wert und ist im Bilde Gottes geschaffen. Und einen Menschen wie einen Gegenstand oder ein Tier zu behandeln, entspricht überhaupt nicht Gottes Idee und Gottes Absichten und widerspricht der Bestimmung eines jeden Menschen, oder? Einen Menschen wie ein Tier oder wie ein Besitz zu behandeln, ist teuflisch. Das ist satanisch. Das ist pervertiert. Das ist nicht das, wie Gott sich das vorstellt. Weil der Mensch eine Menschenwürde hat. Jeder Mensch hat eine Würde. Und als ich mich damit beschäftigte, kam ich auf ein sehr interessantes Experiment zum Thema Menschenwürde. Das ist ein bisschen zum Schmunzeln und ich lese es einfach mal vor aus einem Buch. Der Kopenhagener Zoo brachte 1996 auf sehr eindrückliche Weise das säkulare Menschenbild zum Ausdruck, indem er ein Paar des Homo sapiens in einen Käfig ausstellte. Also Mensch, ja? Der Pressesprecher des Zoos, Peter Westergaard, erklärte, die Präsentation sollte die Besucher dazu zwingen, sich mit ihrer Herkunft auseinanderzusetzen und zu akzeptieren, dass wir alle Primaten seien. Die Besucher beobachteten, wie die anderen behaarten Primaten an die Decke starrten, wie sie zwischen den Stangen hin und her sprangen und sich gegenseitig das Fell nach Läusen absuchten. Im Gegensatz dazu schraubten die eingepferchten Homo sapiens, Hendrik Lehmann und Marlene Botthoff, an ihrem Motorrad herum, checkten ihre E-Mails, sandten und empfingen Faxe, lasen Bücher und stellten die Klimaanlage zu ihrem Wohlbefinden ein. Der Zoo sah sich jedoch bald einem Problem gegenüber. Die herrschenden Gesetze, geformt durch eine überholte biblische Weltsicht, ließen den Homo sapiens fundamentale Rechte einfordern, zum Beispiel das Recht auf Freiheit. Der Zoo musste ihnen die Freiheit einräumen, für einen Opernabend und ein romantisches Abendessen ihren Käfig verlassen zu dürfen. Auch musste der Zoo sie für den Aufenthalt im Käfig bezahlen. Diese menschlichen Wesen lehnten es zudem ab, in der Öffentlichkeit ihren natürlichen Bedürfnissen nachzukommen. Sie schämten sich ihres Intimverhaltens und behaupteten, das sei ohnehin nicht interessant. Nach wenigen Wochen verließen beide Homo sapiens das Affenhaus. Das Experiment hat sich als Verletzung ihrer Menschenwürde herausgestellt. Ich finde, der Text spricht für sich. Und wer meint, von einem Affen abzustammen, der kann gerne zu den Affen gehen. Ich tue es nicht. Mensch hat Würde. Warum? Weil Gott den Mensch geschaffen hat. Ein paar Gedanken zum Sklaverei zur Zeit des Neuen Testaments. Es gab zur Zeit des Neuen Testaments eine Form der Sklaverei, die sah so aus: Menschen bezahlten für ihre Schuld. Um ihre Schuld zu begleichen, wurden sie für unterschiedliche Zeiträume versklavt. Und dadurch beglichen sie ihre Schuld. Und wenn ihre Schuld beglichen war, dann mussten sie, laut Gesetz, mussten sie freigelassen werden. Das war die eine Form. Die andere Form war, dass Menschen entschieden sich freiwillig dazu. Sie kamen zum Beispiel aus armen Familien und sagten, okay, in dem Setting hier, da habe ich kein gutes Leben. Aber hier, wenn ich mich jetzt dieser Person XY diene, hey, da geht's mir besser. Und Sklaven ging es nicht zwangsläufig schlecht. Und es gab viele, die übten, und ich habe das mal nachgeschaut, viele waren Ärzte, Rechtsanwälte und was weiß ich. Wir erinnern uns vielleicht, Josef aus dem Alten Testament war auch ein Sklave, oder? Und der war ziemlich hoch. Ja? Er hatte das Sagen über das ganze Land. Neben dem damaligen König war er der zweithöchste. Und es war ein Sklave. Und dann haben wir aber auch das Bild von den Israeliten, die gefangen waren unter den Ägyptern, ne? Also auch Sklaven. Also es gab unterschiedliche Formen von Sklaverei. Manche Menschen waren Gefangene eines Krieges. Es gab Sklaven, die als Zeichen des Reichtums waren. Also das heißt, schaut mal, wie viele Sklaven ich habe, und entsprechendes Leben haben sie auch geführt, um zu zeigen, was man so hat. Sklaven arbeiteten häufig an der Seite ihres Herrn und an denselben Aufgaben. Und es hieß in einer Erklärung, dass man den Sklaven und den Herrn oft gar nicht voneinander unterscheiden konnte. Also wenn du auf der Straße denjenigen begegnet bist, war der Herr und der Sklave, und die liefen beide normal gekleidet, und sowohl Herr als auch Sklave, du konntest nicht sagen, das ist der Herr, das ist der Sklave. Das heißt, dort gab es unterschiedliche Formen von Sklaverei. Und das Thema Sklaverei zur Zeit des Neuen Testaments ist extrem komplex. Also wenn wir sagen, nur sowas, dann ist es schwierig. Es gab gerechte Formen der Sklaverei, zum Beispiel Schuldenabarbeitung. Es ist nur gerecht, wenn jemand sagt, hey, ich habe einen Berg von Schulden, die werde ich nie los. Komm, ich werde dein Sklave, in Anführungsstrichen. Ich arbeite für dich 5 Jahre und danach darf ich wieder gehen. Ist gerecht, oder? Ist gerecht. Aber Sklaverei zum Beispiel, wo Kinder verkauft werden zur Prostitution, ist absolut ungerecht. Das heißt, hier haben wir die Problematik, wenn wir das Thema Sklaverei anschauen aus biblischer Sicht, da müssen wir schauen, welche Formen, was steckt dahinter. Wir können nicht gleich sagen, alles schlecht. Und können auch nicht sagen, alles gut. Sklaven spielten in der damaligen Gesellschaft eine total wichtige Rolle. Es gab mehrere Millionen Sklaven im Römischen Reich. Muss man sich mal vorstellen. Und das heißt, da zahlreiche Sklaven und Sklavenbesitzer Christen geworden waren, mussten die frühen Gemeinden sich unmittelbar mit der Frage der Beziehung zwischen Herren und Sklaven auseinandersetzen. Durch Paulus' Aussage wurde die Sklaverei weder verurteilt noch bestätigt. Es ist interessant, Paulus hat nie gegen die Sklaverei gesprochen. Nie. Stattdessen zeigten die Herren und Sklaven, wie sie in christlichen Hausgemeinschaften miteinander leben sollten. Zur Zeit des Apostels Paulus hatten Frauen, Kinder und Sklaven nur ganz wenig Rechte. Doch in der Gemeinde kam ihnen plötzlich eine Freiheit entgegen, die in der Gesellschaft nicht zu finden war. In der Gemeinde waren plötzlich alle gleich. In der Gesellschaft gab es diese Unterschiede. Und nun kommen wir zusammen. Und wir sind alle gleich. Oh, wie gehen wir damit um? Wenn der Herr und der Sklave plötzlich in die gleiche Gemeinde gehen, Stell dir mal vor, ich komme in eine Gemeinde, ich bin der Herr und mein, der Sklave ist mein Pastor. Also, einfach nur ein Gedanke. Ja, wir Leiter sollen der Sklave aller sein. Also Diener alle, also das heißt eigentlich Diener. Und Paulus fordert Ehemänner, Frauen und Sklavenbesitzer auf, fürsorglich miteinander umzugehen. In 1. Korinther 10, Vers 31 heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Egal, was wir tun. Alles zur Ehre Gottes. Und der Apostel, also Paulus, fordert von den Sklaven wie von den Frauen die Unterordnung unter das Oberhaupt des Hauses, sowie die Gläubigen insgesamt sich Christus unterordnen sollen. Aber in diesen Dingen ist eine Wechselseitigkeit entscheidend. Einzig und allein der Apostel Paulus ging so weit zu verlangen, dass sogar die Herren in der Praxis dasselbe für ihre Sklaven tun sollten, wie die Sklaven für ihre Herren. Und hier war eine gesellschaftliche Revolution. Das, was Paulus hier gebracht hat, das war wirklich, das hat alles auf den Kopf gestellt. Im Römischen Reich zur Zeit des Apostels hätte nicht einmal ein gewaltsamer Aufstand die Abschaffung der Sklaverei erzwingen können. Die Art und Weise, wie der Apostel dieses Problem behandelt, lässt jedoch keinen Zweifel daran, dass er sich zur Sache befragt. Also wenn man ihn fragen würde, hey, wie siehst du das eigentlich mit der Sklaverei? Wenn man ihn konkret gefragt hätte, hätte er, wenn man das versteht, wie er wie die Bibel, wie Gott tickt, dann hat er gesagt, okay, lass uns das Ding abschaffen. Denn vor Gott sind alle Menschen gleich. Das ist ein wichtig als Background, wenn wir uns mit diesem Thema und auch gerade mit diesen Texten beschäftigen. Oft lesen wir einfach drüber hinweg, aber da steckt echt etwas hinter. Und jetzt kommen wir berufen zu arbeiten. Oder berufen zur Arbeit. Und da möchten wir uns jetzt mal Epheser 6, 6 bis 7 anschauen. Und jetzt wissen wir, der Kontext ist irgendwie Sklaven und Herren. Und hier im Vers 6 plötzlich heißt, arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet. Klar sind hier auch Sklaven gemeint. Aber der Text spricht auch und meint auch Kontext von Arbeit, einer Arbeitssituation. Und dort heißt es, arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet. Als ginge es darum, Menschen zu gefallen, macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Und was Paulus hier meint, ist, dass da, wo Gott uns hingestellt hat, auf der Arbeit, dass es darum geht, dass wir verantwortungsbewusst arbeiten, dass wir integer sind und wenn wir angestellt sind, dass wir unsere Arbeit so tun sollen, als würden wir Jesus dienen. Und jetzt sagen sich vielleicht einige, oh ja, okay, also so als Pastor ist ja gut reden, ne? Dann wärst du dein Chef. Ich habe das schon öfter gesagt, ich habe 5 Jahre in der Industrie gearbeitet, im Labor, Kittel, Schutzbrille, ja, also mit Chemikalien habe ich gearbeitet. Und ich habe es erlebt über viele Jahre, was es heißt, im säkularen Kontext mit Vorgesetzten zu tun zu haben, die dir, lasst es mich milde ausdrücken, die dich zerstören. Das nur milde ausgedrückt. Die dich richtig fertig machen. Nun, wie gehen wir damit um in diesem Kontext? Wohlgemerkt, nicht jeder macht das durch. Aber wie geht man damit um? Ja, hier, so arbeitet so, als würdet ihr Jesus, für Jesus arbeiten. Hallo, aber Jesus zerstört mich nicht. Jesus macht mich nicht fertig, da gibt es kein Mobbing bei ihm und so weiter. Ja, er lädt mir auch nicht noch mehr auf, wenn ich nicht kann und so weiter. Das heißt, der Text, Gott möchte in jeder Situation, wo wir uns befinden, möchte uns helfen, nach ethischen, moralischen, christlichen Werten zu arbeiten, das zu tun, so zu handeln, so unsere Arbeit zu machen, dass was er sich dadurch verherrlicht. Und auch die Arbeitgeber, wenn hier Arbeitgeber sind, wenn du Angestellte hast, dann ist es deine Verantwortung, deine Mitarbeiter, und ob sie Christen sind oder nicht, so zu behandeln, dass, als würdest du Jesus dienen. Als würdest du ihm dienen. Und wisst ihr, was das Schöne ist, wenn man so darüber nachdenkt? Leute finden uns ja manchmal total suspekt, irgendwie mit christlich und irgendwelche, kein Sex vor der Ehe und irgendwie, ja, sind wir so alt, irgendwie abgestaubt und keine Ahnung. Also finden uns gar nicht so gesellschaftsbedeutend und nicht alle natürlich. Es gibt auch viele, die auch christliche Werte respektieren. Aber wenn man als Christ den christlichen Glauben wirklich ernst nimmt, und in dem Kontext, in dem wir leben, in dem du lebst, wirklich jetzt mal zu Ende denkt, wirklich mal anfängt hier das zu leben, was wir hier drin lesen. Was würde passieren? Würden wir Macht ausüben über Menschen? Würden wir manipulieren? Würden wir lügen? Würden wir stehlen? Würden wir betrügen? Nein, was tun wir? Was möchte Gott? Wir würden dienen. Wir würden lieben. Wir würden Menschen begegnen in einer Art und Weise, dass sie völlig überrascht. Warum? Weil nicht wir aus unserer Kraft das tun, sondern aus seiner Kraft. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir seine Kraft in unserem Leben haben. Und dass sie durchkommt in unserem Leben. Er ist es, der durch uns wirken möchte an unseren Kollegen, an unseren Vorgesetzten, an meinen Mitarbeitern. Nun, es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil in unserer Kultur, ich möchte ein bisschen über Kultur sprechen, das muss man verstehen auch, und damit sollten wir uns auseinandersetzen. Wir leben in einer Kultur, wo häufig das Menschenbild das ist, und vielleicht hast du es schon mal erlebt, am eigenen Leib oder bei anderen gesehen, das Menschenbild, der Mensch als Maschine. Schon mal davon gehört? Der Mensch als Maschine. Und das Menschenbild, der Mensch als Maschine, sieht so aus. Wir leben in einer Zeit mit einem erstaunlichen technologischen Fortschritt. Und dieser Fortschritt geschah so schnell, dass der Einzelne gezwungen ist, sich auf einen kleinen Bereich des Wissens zu konzentrieren. Und wir nennen das so Spezialisierung. Man wird Rechtsanwalt, Arzt, Ingenieur, Manager, Büroangestellter, Autor und konzentriert sich vielleicht sein ganzes Leben auf diese eine Tätigkeit. Eine Folge dieser ganzen Entwicklung ist es und kann es sein, den Menschen als Maschine zu betrachten. Der Mensch ist dann dafür da, Dinge zu leisten und zu produzieren. Dieses Menschenbild hat aber die Folge, dass sich der Mensch mit dem, was er tut und nicht mit dem, was er ist, identifiziert. Und deswegen haben wir zunehmend die Probleme, auch in den Gesprächen kriege ich das immer mehr mit, wo Leute verzweifeln daran, diese Diskrepanz, wo es nicht darum geht, wer sie sind, sondern wo es darum geht, was du leistest. Wir sagen zum Beispiel, er ist Polizist oder er ist Steuerfachangestellter, sie ist Hausfrau oder Zahnarzthelferin, Bäcker, Lehrer und so weiter. Dadurch gibt es die Tendenz, den Menschen nach seiner Leistung oder Nützlichkeit zu beurteilen, statt sie als Person wahrzunehmen. Und vielleicht haben wir das erlebt, vielleicht selbst erlebt oder bei anderen, dass wenn Menschen dann als Mittel zum Zweck betrachtet werden, anstatt ihren Wert als Person zu erkennen. Solange man nützlich ist und funktioniert und alles erfüllt, jetzt ist man eine nützliche Maschine oder ein wertvolles Objekt. Wenn man seine Funktion nicht mehr erfüllen kann, dann wird man wie ein defektes Gerät ausgetauscht und entsorgt. Ihr Lieben, das höre ich ständig. Das höre ich immer wieder von Menschen. Ja, ich habe Angst, wenn ich meine Arbeit nicht schaffe, nicht mache, dann werde ich einfach zack, ja, werde ich gekündigt und dann braucht man mich nicht mehr. Ich weiß es nicht, ob es hier im Süden ein bisschen anders aussieht. Ich weiß nicht, wie hier. Aber ich weiß, bei uns im Norden. Amen. Habe ich das ganz oft erlebt.
Jetzt sagen vielleicht einige, die böse, böse Welt da draußen.
Aber wenn wir mal ehrlich sind, passiert das auch leider unter Christen.
Menschen, die mehr geben, mehr dienen, mehr opfern, mehr leisten, bekommen vielleicht mehr Aufmerksamkeit als andere, die dazu nicht in der Lage sind oder es nicht tun möchten.
Leute, die mehr, oh, tolles Gemeindemitglied. Leute, die nicht können, ja, ist irgendwie schwierig. Also, ja, integriert sich nicht so richtig und ja, so, ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Man kommt ihm nicht so an ihn ran oder an sie. Und
Leute, die von Nutzen sein könnten, werden möglichst wenig kritisiert und geschont, um sie nicht zu verprellen.
Aber bei Gott sind alle Menschen gleich. Spielt keine Rolle, wie dick das Portemonnaie ist.
Und in Jakobus 2, 1 bis 10 lesen wir, dass so ein Vorgehen eine falsche Religion ist. Wenn wir anfangen, Menschen nach dem, was sie tun, nach dem, was sie leisten, zu beurteilen und dementsprechend zu begegnen. Die Bevorzugung von Menschen basiert auf einer falschen Wertvorstellung. Reiche verdienen keine bessere Behandlung als Arme. Menschen, die mehr investieren, bekommen nicht mehr Liebe als diejenigen, die sich weniger investieren. Gottes Wertvorstellungen sehen oft ganz anders aus als unsere. In Gottes Reich werden selbst diejenigen Personen als wertvoll erachtet, die für uns nicht von Nutzen sind. In Jakobus 1, Vers 27 erfahren wir zum Beispiel, dass Waise und Witwen eine Liebe bekommen Waise und Witwen eine liebevolle Fürsorge. Und daher sollten wir uns als Christen davor hüten, Menschen als Maschinen, das Weltbild Menschen als Maschine zu behandeln. Und das kann schnell passieren, weil wir sehr, sehr säkular manchmal oder sehr säkularen Einflüssen ausgesetzt sind, oder? Es passiert sehr schnell, dass wir anfangen, ähnlich zu denken. Nun möchte ich zum Punkt Arbeiten zu Ehre Gottes kommen. Gott hat jedem von uns Gaben gegeben, Fähigkeiten und Interessen. Warum? Er hat sie dir gegeben, damit du an den Ort, wo du bist, die Welt um dich herum, ich sag mal, ein Stückchen besser machen kannst. Besser in dem Sinne, dass das Reich Gottes sich an der Stelle durchsetzt. Jemand sagte, der Eigentümer der Welt ist Gott, aber er hat sie uns anvertraut, um sie zu pflegen und zu kultivieren. Jedes Mal, wenn wir Ordnung ins Chaos bringen, unser kreatives Potenzial einsetzen und ein Stück Schöpfung bearbeiten, üben wir Gottes Methode der kreativen Kulturenentwicklung aus. Wenn wir also in Jesus bleiben und aus ihm alles tun, werden wir an dem Ort, wo Gott uns hingestellt hat, viel Frucht bringen. Und auch wenn wir momentan denken, da passiert nichts. In Johannes 15, Vers 5 sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und da möchte ich uns ermutigen. Lasst uns da, wo Gott uns hingestellt hat, aus ihm heraus leben. Mehr und mehr. Lasst uns ihm dienen. Und ich glaube, es spielt dabei hier keine Rolle, ob du gerade einen Job hast oder nicht. Ob du gerade in Arbeitsverhältnis stehst oder nicht. Es gibt Leute, die suchen nach Arbeit. Es gibt Leute, du bist vielleicht schon länger arbeitslos. Vielleicht bist du auch schon Rentner. Vielleicht hast du noch in dem Sinne keinen Job und gehst zur Schule. Was auch immer wir tun,
was zurzeit unsere Hauptaufgabe ist, hat das Potenzial, eine wunderbare Frucht hervorzubringen, damit Gott verherrlicht wird. Denn bei Gott ist nichts unmöglich, oder? Glauben wir das? Bei Gott ist nichts unmöglich. Und stell dir vor, du gehst morgen ins Geschäft, ja? Mit einer Einstellung. Mal mit einer anderen Einstellung als Freitag, weil Freitag ist ja dann Schluss erstmal. Ja? Da kommt ja das Wochenende. Mit einer Einstellung, endlich kann ich wieder Gutes tun. Oh, danke, dass das Wochenende rum ist, ja? Dass der Sonntag vorbei ist, ja? Dass ich das, was ich gehört habe in der Predigt, endlich umsetzen kann. Halleluja, endlich. Danke, dass der Wecker klingelt. Ich bin jetzt ein bisschen extrem, ja? Aber, hey, wir kennen uns, ja? Wie gehen wir denn? Oh, ja, okay. Ab, los, ja? Und, oh, der Tag schon wieder, ja? Noch 5 Stunden. Boah, wie kriege ich diese Zeit bloß rum? Hallo? Wie kriegst du diese Zeit bloß rum, ja? Also, frag doch mal Gott. Wie kriegt er denn seine Zeit rum? Wie kriegt Jesus seine Zeit rum? Ihr Lieben, ich spreche jetzt keine Theorie. Ich weiß, was das heißt, ja? Jeden Tag zur Arbeit zu gehen und du denkst, schon wurde die Tür aufgemacht, hast, oh Herr, lass bitte die Frühstückspause anfangen, damit ich mein Brot esse. Und nach dem Frühstück denkst du, oh, ich habe wieder Hunger, Mittagessen. Und man hangelt sich von einer Pause zur nächsten, aber ja, dazwischen kommen die kleinen Kaffeepausen, ja. Und aber ist das, was Gott meinte, dass wir diese Welt durchdringen sollen mit seinem Licht, mit seiner Herrlichkeit, mit seinen Werten? Wisst ihr, was eine tolle Vision sein könnte? Dass die Jobs und die Firmen und die Chefs, unsere Chefs, hier sind ja viele, die arbeiten, sagen, wenn man mit denen ins Gespräch kommt, also wissen Sie was? Also, die Sabine Wenzel, ja? Das ist so eine tolle Mitarbeiterin. Boah! Egal, was ich sage, das macht sie. Übrigens, das glaube ich, dass das ja auch stimmt. Dass das auch so ist. Oder Olli, boah, Mensch, wenn ich mit deinem Chef reden würde, ja? Oder irgendjemand anders, also der Olli, der ist so treu, der macht sein Ding und so weiter. Ich glaube übrigens, dass es so ist, ja? Ich habe jetzt keine Nachforschung betrieben. Oder die Kollegen. Hey, die und die Person, also wenn man mit der spricht, die klingt sich nicht ein, wenn wir anfangen zu lästern. Die ist irgendwie total klar. Und die sagt die Meinung, auch wenn wir alle dagegen sind. Aber hey, das hat Wert. In Titus 3, 1 bis 2 heißt es, erinnere die Gläubigen daran, dass sie sich der Regierung und den Behörden unterzuordnen, ihren Befehlen Folge zu leisten und jederzeit bereit zu sein, Gutes zu tun. Ja, ich weiß, auch ein schwieriger Text, aber es steht nun mal so. Sie sollen über niemanden schlecht reden und keinen Streit suchen, sondern friedfertig sein und allen Menschen mit aufrichtiger Freundlichkeit begegnen. Wie schaffen wir das alles? In Sprüche 3, 5 bis 6 heißt es, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Und zum Schluss, dann sagt er zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündigt die gute Nachricht allen Menschen. Ich glaube nämlich, dass wir alle Missionare sind. Du bist Missionar. Und dein Missionsziel ist in allererster Linie deine Familie und dann die Arbeit, deine Nachbarn, ja, dein Urlaubsort auch. Gott will dich gebrauchen, um einen Unterschied zu machen
für die Menschen, zu denen er dich sendet. Weil, hey, der größte Liebesbeweis, den Gott für dich getan hat, ist, dass er Jesus auf diese Erde gesandt hat und dich erlöst hat. Den größten Liebesbeweis, den er dann den Menschen tut, die an Jesus nicht glauben, ist, dich zu ihnen zu senden, weil du die Wahrheit hast. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen. Ich lobe ihn nach vorne. Ich danke dir, dass du uns berufen hast zu arbeiten. Und ich bitte dich, dass da, wo jetzt Leute auch sind, die keine Arbeit haben, die Arbeit suchen oder einen neuen Job suchen, dass du da Segen schenkst, dass du auch Freisetzung schenkst und dass da Versorgung reinkommt. Und ich bitte dich, Herr, dass du die Arbeit, die du uns gibst, die Stelle, den Ort, da, wo du uns hingestellt hast, dass das ein Ort zunehmend wird, wo wir anfangen, Reich Gottes hineinzubringen. Dass der Missionsbefehl an dieser Stelle in Erfüllung kommt. Danke dir, Jesus. Bitte dich, komm in deiner Kraft, in deiner Herrlichkeit. Ich möchte jetzt einfach die Frage stellen, könnt ihr einfach nur spielen, lass die Augen geschlossen. Wenn du sagst, hey, ich will wieder neu, so wie Jonathan wir ausgesandt haben, ich will neu ausgesandt werden für meinen Bereich. Dann lade ich dich ein, dann steh auf.